Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Ich glaube, wir haben jetzt das fünfte Interview und wir schaffen es einfach nicht, still zu sein, wenn es losgeht, weil immer jemand was sagt oder Peter was in die Kamera hält, im Zweifel seine Katjes-Tüte und wir dann darüber sprechen oder lachen. Aber so wird es doch lebendig. Wer braucht schon eine langweilige Begrüßung? Genau, wir freuen uns heute, dass... Hey! wir freuen uns heute, dass Patty Gurdy da ist. Herzlich willkommen, Patty, in unserem Livestream hier.
Hi, so, ich verbreite das Ganze jetzt auch mal noch auf meinem Instagram.
Ja, cool, perfekt. Dann, genau, ich mache die einleitenden Worte und du hast noch Zeit zu machen, was immer du
genau,
machen möchtest.
Genau, sehr gut.
Denn Patty und ich sind natürlich nicht alleine hier, sondern die auch heute Abend ist wieder Peter dabei. Hallo, Peter.
Hi, Patty. Hi, Benny. Hallo, alle da draußen an den Bildschirmen, Computern, Handys und so weiter.
Ihr seht, Peter hatte schon wieder einen harten Tag, ihm stehen die Haare zu Berge, aber wir werden versuchen, Patty und ich jetzt ganz nett zu ihm zu sein, damit die sich wieder legen im Laufe der Zeit. Ja, schön, dass schon so viele zugucken und wie immer gilt natürlich, wenn wir etwas vergessen, wenn ihr noch eine Idee habt und so weiter, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wir versuchen die Fragen aufzugreifen. Einige Fragen wurden ja auch schon auf dem Blog hinterlassen, die wir jetzt auch versuchen dann im Laufe der nächsten knappen Stunde zu klären. Und ja, was ich auch noch vorausschicken will, wir hatten ja schon Ende letzten Jahres, ein Interview mit Patty bei uns auf dem Blog. Ich hoffe, diejenigen von euch, die regelmäßige ESC-Kompaktleser sind, verzeihen uns, dass wir das ein oder andere natürlich nochmal fragen, was wir damals schon gefragt haben, aber vielleicht haben nicht alle das Interview gelesen und insofern wird sich vielleicht auch was doppeln, aber wir hoffen, ihr seht es uns nach. So, genug der Vorrede. Patty, mich würde interessieren, wie ist es dir denn jetzt seit dem 27.
Benny. Wir wollten doch erst noch völlig spontan das Intro, das Intro, was wir offline hatten, wiederholen.
So. Ach Mensch. Also Patty wollte am Anfang noch, Peter, das hätten wir jetzt subtiler machen können.
Ich dachte nämlich zu Patty, liebe Leute. Patty, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon, weil wir haben ja schon das Interview miteinander gemacht.
Ja.
Und das war ja wirklich ganz früh. Also ich habe ja dich sehr, sehr früh auf TikTok entdeckt und dann gesagt, also der Song kommt auf jeden Fall ins Finale. Da machst du sofort mit.
Ja,
dann sagtest du zu mir.
Ich sag, wie bitte?
Dann sagtest du zu mir, als ich das gesagt hatte, sagtest du zu mir.
Daraufhin sagte ich, Mensch, Peter, ich muss sagen, ihr wart super schnell dabei. Ihr wart irgendwie die Ersten, die mich angeschrieben haben und sofort meinten, ey, oh, ich sehe ein bisschen Qualität, da gehen wir mal direkt rein. Und ich muss sagen, ich kann das nur zurückgeben, weil ich liebe ESC Kompakt. Ihr habt einfach so ein hohes Qualität-Level und von daher weiter so.
Benni, das war ja wohl ein super Intro, oder?
Wir können eigentlich wieder aufhören, oder? Schön, dass du da warst, Patty.
Moment. Ich habe heute, da wir ja eine Stunde, glaube ich, sogar reden, ich habe auch extra so ganz, ganz viele Drinks und so geholt. Und die muss ich noch alle austesten jetzt. Deswegen, wir können jetzt noch nicht aufhören. Ich muss noch testen alles.
Okay, das ist gut. Wir haben auch ein paar Fragen vorbereitet. Also ich glaube, wir kriegen die Zeit gut rum und ich versuche einen zweiten, den zweiten Auftakt sozusagen. Patty, wie ist es dir seit dem 27. Januar ergangen?
Oh wow.
Du darfst erst noch runterschlucken.
Also, genau, ich habe mich ja über TikTok beworben und auch den normalen Bewerbungsweg, aber auf mich ist jetzt keiner zugegangen oder so, weil ich habe ja auch kein Label, also ich bin halt Independent Artist und deswegen wusste ich von Anfang an, okay, die Fan-Community muss hier die Show schmeißen, deswegen bin ich sofort auf TikTok rausgegangen und wurde dann eben auch irgendwann eingeladen zu so einem Vorsingen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber erzählen darf. Also im Grunde wurde...
Haben wir ja schon alles für dich erledigt, by the way.
Also im Grunde wurde erstmal geguckt, kann sie denn auch wirklich singen oder ist das alles nur Autotune? Genau, und da habe ich natürlich auch schon ganz viel mit Leuten hinter den Kulissen reden können. Und die waren alle so positiv, dass ich da rausgegangen bin mit dem Gefühl, ey, es könnte halt wirklich was werden. Und dann ist es was geworden und ich bin super happy, hier zu sein.
Ja, cool. Wir freuen uns ja auch total. Und weil es jetzt passt, also wann hast du das denn gleich, als du dann den TikTok-Clip rausgehauen hast, hast du dann auch relativ bald gemerkt, dass da was gehen könnte, weil man muss ja sagen, also wir sind ja auch darauf aufmerksam geworden, weil plötzlich bei uns in den Kommentaren, Peter hatte sein erstes Stück veröffentlicht über die TikTok-Bewerbung und dann kamen plötzlich Kommentare, hey, ihr habt irgendwie die TikTok-Bewerbung von Patty Gurdy übersehen, die müsst ihr euch angucken, und dann kamen plötzlich lauter Kommentare zu dir und irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, die ganze ESC-Fan-Community springt gleich auf deine Bewerbung auf. Also hast du das auch so wahrgenommen dann direkt oder wie ist es so bei dir angekommen?
Ich glaube, ihr wart wie immer einfach ein bisschen zu schnell. Ich glaube, ihr wart einfach mal wieder ganz mit der Nase vorne dran. Und ich hatte mich ja gar nicht direkt am Anfang der Bewerbungsphase, da hatte ich das Video noch gar nicht online. Das war auch noch gar nicht fertig. Da war ich noch schneller am Schneiden. Deswegen konntet ihr davon auch noch gar nichts erfahren haben. Denn das kam erst kurz danach. Von daher cool, dass so viele Leute darauf aufmerksam gemacht haben. Das freut mich natürlich sehr.
Aber Patty, das ist sehr schön, dass du das sagst, weil das ist nämlich meine Ehrenrettung. Du musst dazu wissen, Benny ist mein Chef. Ich muss alles machen, was Benny sagt.
Das klappt auch immer super, wie du ja schon am Anfang dieses Streams festgestellt hast.
Und ich habe nämlich zu Benny gesagt, ich mache gleich nach den ersten Tagen eine erste Durchsicht der Videos und poste halt die, die mir besonders auffallen. Und in der Tat, als ich das Stück geschrieben hatte, warst du noch gar nicht on air. Als es dann aber veröffentlicht wurde, an dem Tag bist du on air gegangen. Und das hat mich nämlich veranlasst, nur 2 oder 3 Tage später ein weiteres Stück mit neuen Fundstücken zu veröffentlichen. Und da haben wir dich dann nämlich sogar zum Aufmacherthema gemacht. Wow. So war es, um die Geschichte ganz korrekt zu erzählen.
Ja? Dankeschön, ihr seid so lieb.
Nur 3 Tage später habe ich dann zu Benny gesagt, Benny, ich wollte eben ein paar Interviews machen, und dann warst du tatsächlich der allererste Interviewpartner, mit dem wir gesprochen haben. Na? Also noch vor Plansche Malheur, mit denen hatte ich ja schon im letzten Jahr Kontakt. Und von denen wusste ich natürlich auch, dass sie wieder es wagen. Aber für dich war es ja ein First, ne? Also das erste Mal, dass du dich um ein ESC-Ticket beworben hast, oder?
Absolut, ja, genau. Das ist mein allererstes Mal und ich freue mich natürlich umso mehr, einfach mit offenen Armen jetzt hier so aufgenommen zu werden. Das ist total schön.
Vielleicht, Patty, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, wie gesagt, die vielleicht auch unser erstes Interview noch nicht gelesen haben, was muss man denn über dich wissen? Was waren vielleicht auch so deine wichtigsten Stationen? Was machst du überhaupt?
Klar, also erstmal vielleicht, falls sich das ein paar Leute fragen, Patty Gurdy, was heißt denn das überhaupt? Also Patty ist einfach mein Spitzname und Gurdy ist das englische Wort für mein Instrument, die Drehleier. Ich habe sie auch direkt hier.
Ja.
Na klar.
Warte mal, ich mache so auch mal so ein bisschen größer, dann sieht man sie. Genau.
Genau, so sieht das Teil aus.
Wow.
Die Drehleier ist ein deutsches Folk-Instrument und auch in anderen zentraleuropäischen Ländern ist sie ein typisches Folkinstrument. Man kennt sie so als eigentlich so ein typisches Mittelalterinstrument, und da weiß man dann auch schon direkt, was meine Wurzeln sind, was die Musik angeht, und zwar der Folk und die mittelalterlichen Klänge, die ich halt super gerne mit so Dance-Pop kombiniere, damit das Ganze halt für die große Bühne funktioniert. Genau, so sieht's aus. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie es
krasses Instrument, ja.
Genau, es ist ein Streichinstrument, so wie die Geige ist, auch.
Ist die Drehleier jetzt eigentlich schwer? Die sieht sehr schwer aus. Kannst du sagen, in Kilo oder so? Wie viel ist das?
Die ist aus Carbon zur Hälfte. Die ist überhaupt nicht schwer. Ich habe aber eine andere, die ist deutlich schwerer. Die ist aber auch dann hinten überall aus Holz. Also da kriege ich, wenn ich die zu lang spüre, dann kriege ich echt Muskelkater. Aber genau die Kilo weiß ich jetzt nicht. Aber man kann es, glaube ich, vergleichen mit einer Gitarre.
Ah, okay, das geht ja echt. Ja, ich habe das ja auch ehrlich gesagt, das ist was, was ich aus eurem Interview, also Peter und deinem, gelernt habe, dass die Drehleier wirklich auch ein typisch deutsches Instrument ist, weil für mich war das auch immer so irgendwie unter irisch oder nordisch oder so abgestellt und ja, aber so ist es ja gar nicht, ne?
Richtig, also naja, also der Punkt ist ja folgender, dass diese keltische Tradition, die liegt ja auch in unseren Wurzeln, nicht nur im irischen, also keltisch ist ja ein Überbegriff für ganz, ganz viele verschiedene ja, Kulturen von verschiedenen Ländern und wir fallen da durchaus auch rein. Deswegen geht's eben darum, dass es von unseren Wurzeln zentraleuropäisch, genau, es ist quasi ein Instrument auch aus Deutschland.
Und wir haben eine Leserfrage bekommen schon im Vorfeld. Spielst du denn auch noch andere Instrumente?
Ja, Mann. Oh, wow. Das hat angefangen, als ich so 3 oder 4 war. Da habe ich meinen ersten Blockflötenunterricht bekommen von meiner Mama.
Der Klassiker sozusagen. Okay.
Ja, aber die Geschichte, wie es dazu kam, ist eigentlich viel geiler. Und zwar habe ich eine 2 Jahre ältere Schwester, die halt zur gleichen Zeit die hat Geigenunterricht bekommen. Und meine Mutter hat halt mit ihr ein bisschen Geige geübt, weil das halt am Anfang echt schwer ist mit der Haltung und so. Und ich war dann immer so ein bisschen neidisch und dachte mir dann immer so, Mama, mach auch mal Musik mit mir. Und sie dann so, die ist 3, was mache ich denn mit der? Und okay, die Blockflöte muss her. Und so kam es zu meinem ersten Blockflötenunterricht. Später habe ich dann Klavierunterricht bekommen und dann auch noch Gitarre gelernt. Und mit 10 Jahren dann die erste Rockband. Also das ging alles schon ziemlich früh los, aber ich konnte es auch nicht lassen. Genau, und dann mit 16 Jahren mein YouTube-Kanal gestartet und jetzt bin ich hier. Holy, holy.
Ja, krass. Und was ich auch so faszinierend finde, ist, dass du ja wirklich auch eine große Fan-Community schon hast, ne? Also du machst das ja auch stark über Patreon, kannst du vielleicht mal für diejenigen, die das nicht kennen, sagen, was das ist und wie du da genau mit deinen Fans interagierst?
Genau, also wenn ihr jetzt speziell wegen Patreon fragt, also das ist im Grunde eine Art Langzeit-Crowdfunding, das ist halt genau super für Independent-Künstler, die halt ein bestimmtes Thema haben, wie ich jetzt zum Beispiel mit der Drehleier, was ich halt sehr gerne verbreite. Aber da das Ganze natürlich auch gewisses Equipment braucht und so, gibt's durch Patreon so eine Art Lebensgrundlage, die von der Fan-Community für den Künstler geschaffen wird. Daher ist das ein super cooles Konzept. Kann ich sehr empfehlen. Schön.
Und Peter, bitte.
Ich wollte daran anknüpfen, also was mir halt auch aufgefallen ist, was mich auch bewogen hat, dich direkt zu kontaktieren, waren 3 Dinge. Die ersten beiden schicke ich mal voraus. Also das eine war halt, dass du halt independent bist. Na? Also wirklich das, was du bist ja schon richtig weit, gerade für dein Alter. Na? Und gerade auch, was, wie soll ich das sagen, also was die Findung eines eigenen Stils angeht, ne? Also du hast dich schon in jungen Jahren sehr weit entwickelt, ne? Zu der, die du heute machst, das ist ja eindrucksvoll, ne? Also es gibt ja viele Künstler, die brauchen für die Zeit, für die du wenige Jahre gebraucht hast, brauchen die ein ganzes Jahrzehnt, ne? Und du bist halt, du hast es ja gerade erzählt, wenn du natürlich mit 10 die erste Band hattest, dann ist natürlich, hast du sehr früh schon Spuren gesetzt. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Und dann natürlich die Interaktion auch mit den Guardians, wie ich dann gelernt habe aus unserem Interview. Ne? Also das hat mich dazu bewogen. Also die Frage ist ganz simpel, woher nimmst du das Selbstbewusstsein in so frühen Jahren? Das ist mega eindrucksvoll.
Oh, wow. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, die Mission dahinter war mir einfach viel wichtiger, als jetzt darüber nachzudenken, was die Leute über mich denken können, wenn ich jetzt einfach einen YouTube-Kanal starte. Bei mir war es einfach so, als ich das Instrument entdeckt hatte, war ich einfach so hooked und einfach so im Bann, dass ich so viel darüber lernen wollte und natürlich angefangen habe zu googeln, Drehleiern, was gibt's da so, und es gab einfach fast nichts. Es gab sogar so wenig, dass damals Google noch angezeigt hat, meinten sie Drehleiter, weil es so viele, also so wenige Suchbegriffe unter Drehleier gab, dass ich mir gedacht habe, das kann so nicht weitergehen, weil es ist ja einfach ein super tolles Instrument. Eigentlich noch viel mehr als das, es ist ja eigentlich eine kleine Band. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich es jetzt halt. Dann mache ich jetzt einen YouTube-Kanal, tue die ganzen Informationen raus und verbreite meine Musik.
So. Ja. Und ist das eigentlich.
Und was mich halt auch besonders beeindruckt hat, das ist halt der zweite Teil der Frage, was mich da besonders beeindruckt hat, du singst ja perfektes Englisch. Ja? Akzentfrei. Ne? Deshalb, weshalb ja auch viele auf die Idee gekommen sind, dass du internationale Erfahrung hast, ne? Und internationale Einflüsse und all dies. Also, woher kommt dein perfektes Englisch?
Geil, also wow, da muss ich, glaube ich, ein großes Shoutout an meine Eltern erstmal geben, weil sie einfach gemerkt haben, dass das einfach Sinn macht, auch einfach schon Kinder an so eine schöne Sprache wie Englisch ranzuführen. Und ich durfte auch während meiner Schulzeit schon auf englische Schulen gehen, englisches Internat, immer nur so monatsweise, so dass ich in Deutschland halt nichts verpasse, aber dass ich halt auch mal andere Länder, andere Schulen und so kennenlerne und dann eben flüssiger werde im Englisch sprechen. Und dann getoppt wurde das Ganze durch mein Studium, wo ich auch ein Semester in Schottland in Aberdeen studieren durfte. Und da dann noch mehr internationale Musiker kennengelernt habe.
Ja. Das heißt, du bist ja natürlich auch bestens vorbereitet auf Großbritannien, muss man sagen. Ne?
Easy, wir sehen uns.
Cool. Ja, was ich gerade noch fragen wollte, dieses, also das Dasein sozusagen als Independent Artist, ob du das meistens eher genießt oder ob du manchmal auch denkst, ach, so mehr Unterstützung oder ein größeres Team wäre schon auch schön, weil ich kann mir vorstellen, ne, dass es die meiste Zeit mit also vielen Freiheiten einhergeht. Du hast es ja gerade auch geschildert, gerade auch wenn man weiß, man hat eine Community im Rücken, die einem dann auch den Rücken eben frei hält, das zu machen, was man gerne macht. Und auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass es manchmal halt auch einfach vieles, was man so organisieren muss und was dann auch ja letztendlich neben dem, was man eigentlich machen will, also der Musik in deinem Fall, an ganzem Orga-Kram und so weiter noch organisieren muss. Also wie ist da so, wie bewegst du dich in diesem Verhältnis?
Total, da gibt es auch gar keine klare Antwort zu. Man muss halt total gucken, was ist man für ein Künstler und wo will man hin mit seiner Musik? Und da wird die Antwort für jeden immer eine andere sein, auch für mich. Es kann sein, dass es irgendwann mal eine andere ist. Jetzt, die letzten 6 Jahre, war es ganz klar, ich bin independent und ich rock das Ding mit meiner Fan-Community und lass mir von niemandem reinreden. Aber ich merke natürlich auch so, ja, genau wie du meintest, diese Strukturen, die man sich einfach als Independent Artist selber schaffen muss, das ist ein ganzer Haufen Arbeit. Und das sind auch teilweise Sachen, die man gar nicht allein stemmen kann. Deswegen, es sind einfach Sachen, weißt du, das ist eine Frage, die muss man eigentlich an mehrmals im Leben auch überdenken. Da gibt es keine eine Antwort zu, ja.
Mhm. Ja, und auch jeder für sich halt beantworten, ne? Je nachdem, was man auch vielleicht für ein Typ ist oder wie auch immer. Genau. Ja, du hast vorhin schon deine Bewerbung angesprochen. Ich habe ja vorhin noch mal in das, also für unser Lied für Liverpool, davon rede ich jetzt, ich habe vorhin noch mal in das Interview reingelesen und ich fand es auch ganz interessant, dass du da auch ehrlich gesagt hast, ja, ich habe auch kurz gezögert und überlegt, will ich überhaupt diesen Rummel, weil eigentlich bin ich auch so zufrieden. Und klar, du hast jetzt natürlich noch mal eine ganz neue Zielgruppe erschlossen und das ist ja letztendlich auch nur der die Vorhut sozusagen, denn am 3.3. werden dann ja Millionen Leute zugucken und ja, du wirst deutschlandweit bekannt sozusagen. Und deswegen, ja, nochmal die Frage, kannst du es nochmal so sagen, was da deine Gedanken waren vor dieser Bewerbung, was dich vielleicht hat zögern lassen und dann aber auch, warum du gesagt hast, das ist was, worauf ich Lust habe.
Ja, genau, also hinter meinem Lied steht ja eine ganz große persönliche Geschichte und wie du schon sagtest, stand ich dann eben vor dieser Wegspaltung, wo ich mich einfach fragen musste, warum mache ich denn das hier eigentlich? Und das, was mir immer ganz viel Kraft geht, ist auch einfach mal den Druck rausnehmen und es auch mal sein zu lassen und mal wenigstens für ein paar Tage mal reinzuspüren, wie es ist, okay, ich habe jetzt den Song und so weiter. Was ist, wenn ich ihn einfach nur für mich ganz normal habe? Und dann kam aber nach ein paar Tagen so dieses Gefühl, hey, nee, warte mal, es geht ja gar nicht um mich. Es geht darum, was der Song für andere Leute tut. Also mach's doch für die. So, und ab dem Moment war ich eigentlich dann Feuer und Flamme. Und an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, es kommt auch alles darauf an, was man für Menschen um sich herum hat, wenn man auf so einen Weg geht. An dieser Stelle dann einen ganz lieben Gruß an meinen lieben Gitarristen Budenski, der mich so unterstützt. Weil ohne tolle Menschen um mich herum hätte ich das auch nie gemacht.
Ja. Peter?
Sag mal, du hast sowohl im Interview mit mir, aber du hast auch schon vorher darüber gesprochen, du hast ja den Song auch geschrieben, beziehungsweise der Song ist auch zu dem geworden, was er ist, durch relativ starke persönliche Erfahrungen, auch einschneidende persönliche Erfahrungen. Das war zum einen die Pandemie, die natürlich für jeden Künstler erst nochmal, gerade für Künstler, die viel live spielen, eine Ausnahmesituation war. Und zum anderen hast du auch leider als Flutopfer sehr leiden müssen. Ich traue mich, das zu fragen, weil du hast davon ja schon erzählt, auch im Interview. Deshalb, und da kamen auch einige Fragen von unseren Leserinnen und Lesern, dass du davon vielleicht nochmal ein bisschen berichtet. Wie du hast ja mir auch gesagt, du hast aus dieser Erfahrung ja auch Stärke gewonnen.
Absolut.
Wenn du davon erzählst, ne, sodass das für unsere Leserinnen und Leser auch ein bisschen nachvollziehbarer wird.
Klar, also 2021, die Jahrhundertflut, die hat, wie gesagt, leider auch mich getroffen. Und zwar habe ich mein Zuhause verloren, wie auch mein Musikstudio. Das heißt im Grunde die ganze Grundlage, auf die ich mein Leben und meine Musik einfach baue. Von einem auf den anderen Moment war das sozusagen alles weggewischt. Ich habe ganz viel Equipment verloren, meine Kameras, meinen Computer, meine Gitarren und so weiter. Und ja, durch einen kompletten Zufall war es aber so, dass ich meine drei Drehleiern, und das klingt total unecht, wenn ich das erzähle, aber die waren aus dem Zufall bei meinen Eltern, weswegen sie nicht untergegangen sind. Das heißt, am Ende stehe ich da mit nichts außer drei Drehleiern. Und das hat für mich auch so eine Symbolkraft, dass ich einfach wusste, ey, hier, jetzt gibt's nur noch ein geradeaus weiter rennen. Dann habe ich meinen Fans halt Bescheid gesagt, also Guardians, wie du schon richtig gesagt hast, habe ich mich gemeldet und gesagt, okay, Leute, ich habe ein Riesenproblem und ich komme nicht alleine raus. Und alle waren sofort zur Stelle und haben mich wirklich innerhalb von einer Sekunde, ohne blöd zu fragen oder sonst was, haben mich sofort aufgefangen. Dank den Guardians konnte ich dann also ein neues Studio wieder aufbauen und einfach direkt weitermachen mit meinen Videos über die Drehleier und über meine Musik und so weiter, was einfach ohne sie nicht möglich gewesen wäre. Weswegen ich auch einfach unfassbar dankbar bin, weil ich weiß, dass das dieses Privileg hat nicht jeder und ich weiß das sehr zu schätzen, obwohl es eigentlich jeder verdient hätte. Weswegen ich mich eben auch so einsetze für solche Themen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen dark geworden jetzt. Sorry, ich wollte kein Downer sein.
Nee, ist ja, also deswegen sind wir genau hier, weil ich finde das, also gerade weil, ich glaube, wenn man den Song ja zum ersten Mal hört und vielen geht es dann ja, denke ich, so, dass man jetzt nicht unbedingt beim ersten Mal auf den Text genau hört oder auf jedes Wort, ne? Und es ist ja schon, also glaube ich, hat man eher das Gefühl, es ist auch, also es ist ja jetzt kein trauriger Song, ja, dass man jetzt sofort an der Musik merkt, was dahinter steckt. Und deswegen ist es, finde ich, ja total wichtig und deswegen machen wir ja auch solche Gespräche, um eben zu verstehen, was ist eigentlich der Hintergrund. Und bist du dann mit dieser Intention, da das Erlebte in den Text zu fassen, bist du dann an den Song so rangegangen oder ist das passiert irgendwie?
Voll. Also mir ist einfach irgendwann aufgefallen, dass die Musik auch einfach wie so eine Art so ein magisches Werkzeug sein kann, mit dem ich auch einfach meine Intention quasi geradeaus durchbringen kann zu den Leuten, die sich die anhören. Das heißt, ich habe auch wirklich dann angefangen, Musik zu schreiben mit der Intention, zum Beispiel Menschen zu helfen oder durch eine dunkle Zeit zu bringen, was ja Melodies of Hope letztendlich auch ist. Also da geht es ja nicht nur um Hoffnung, um Hope, sondern eben auch um diesen Prozess durch diese dunkle Zeit zu kommen und dann eben zu einem Punkt zu kommen, wo man merkt, erstmal, ich bin nicht alleine und zweitens, wir stehen jetzt an diesem Punkt, wo ich alles verloren habe, trotz allem alle Wege offen, meine Zukunft so zu gestalten, wie ich sie möchte. Und das ist genau die Message, die ich zurückgeben möchte.
Und das kommt in dem Song auch rüber. Und deshalb fand ich auch wichtig, dass man diese Geschichte von dir nochmal hört, auch ein bisschen ausführlicher hört. Und ich habe darüber nicht nachgedacht, ob ich danach frage oder nicht. Ich habe es einfach vom Gesprächsverlauf abhängig gemacht und da nochmal echt Verbeugung an dich. Ne? Du hast nämlich das so offen eingeleitet, dass ich mich halt getraut habe, in Anführungsstrichen, das zu fragen. Und abschließend, du hast gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen unecht, dass die drei Drehleier bei deinen Eltern waren. Das finde ich eben gerade nicht. Weil ich finde, das ist fast so, das hat was Schicksalhaftes, ne? Das hat auch was Visionäres. Ne? Und dass du jetzt auch mit einer dieser drei Drehleien in Köln auf der Bühne stehen wirst. Ne?
Und, total, die darf nicht fehlen.
Insofern danke, dass du das nochmal auch in dieser Ausführlichkeit geteilt hast. Ich habe das auch in den Kommentaren gesehen, dass das viele sehr, wie soll man sagen, ergriffen hat.
Und genau, und einige haben auch schon herausgestellt, dass es ja doch auch gerade durch das Erdbeben in Türkei und Syrien jetzt gerade wieder einen sehr aktuellen Anlass eigentlich gibt oder dass das Lied dadurch nochmal aktueller wird, wieder tragischerweise. Aber ja, sowas passiert ja immer wieder, ob es jetzt Naturkatastrophen sind oder andere Unglücke. Und insofern ja, bleibt ja die Aktualität, aber ich finde, ja, umso schöner dann, dass du es ja sozusagen ins Positive auch wendest, mit dem Hope, das eben schon auch im Titel zu finden ist.
Ja, das ist für mich auch so die Magie von Kunst, ne? Also egal wie tief du singst, Kunst bringt dich irgendwie auch wieder da raus, vor allem halt Musik. Ja. Und auch gerade mit den Erdbeben, du sprichst das an. Also hier nochmal ein kleiner Shoutout. Wenn ihr helfen könnt, unterstützen könnt, würde ich mich super freuen, wenn alle, die gerade den Livestream gucken, vielleicht ein paar Euro spenden. Das kann man über alle möglichen Organisationen machen. Alles, was euch jetzt so einfällt, Rotes Kreuz und so weiter. Ich würde mich super freuen, weil so viel Glück, wie ich hatte, ein so tolles Netz um mich herum zu haben, was mich auffängt, hat leider wirklich nicht jeder. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das anderen auch bieten können.
Sehr schön gesagt. Und ich versuche jetzt trotzdem mal die Kurve zu kriegen zum nächsten Thema. Mich würde interessieren, als du dich beworben hast, war dir da schon bewusst, dass dein Lied auch Erinnerungen wecken kann, gerade auch an ehemalige ESC-Beiträge. Also als ich zum ersten Mal deinen Song gehört habe, musste ich sofort denken an Mitte der 90er. Da gab es so zwei Jahre. Einmal hat Irland gewonnen, einmal Norwegen. Ich glaube, du hast auch gesagt, dass Nocturne ja eins deiner Lieblings-ESC-Lieder ist. Und also da habe ich mich total dran erinnert gefühlt. Einfach, ne, weil die auch so folkloristisch und speziell, sage ich mal, waren und eben nicht nur typischer Pop oder typische, dann in dem Fall zeitgenössische 90er-Musik oder wie auch immer, sondern halt wirklich sowas, ursprünglich dachte ich mal, landestypisches hatten. Ich habe ja gelernt auch, es ist nicht nur landestypisch für andere Länder, sondern teilweise auch für Deutschland. Also kanntest du da diese Assoziationen schon? Kanntest du die Lieder von damals oder hast du das dann erst auf dem Weg mitbekommen?
Doch, doch, also Nocturne zum Beispiel, wie du schon sagtest, einer meiner absoluten Lieblings-ESC-Beiträge. Warum das so daran erinnert, ist, glaube ich, auch ganz stark wegen der Nickelharpa in dem Lied. Das ist eine schwedische Tastengeige, beziehungsweise skandinavisch. Man weiß manchmal mit den alten Instrumenten nicht so ganz, woher sie jetzt kommen.
Gut, aber dass du die Expertin bist. Haben wir wieder was gelernt.
Ich kann stundenlang davon erzählen. Wirklich, ihr müsst mich dann eher stoppen. Also sie ist auch so mehr oder weniger verwandt mit der Drehleier, die, weil die auch zu den Bordun-Instrumenten gehören, wie auch der Dudelsack zum Beispiel. Mhm. Genau. Und ich bin natürlich auch mindestens mal seit Lena, vor allem, weil sie den Sieg einfach nach Düsseldorf, meine Heimatstadt, gebracht hat, totaler ESC-Fan. Und einer, der für mich auch sehr gut Folk repräsentiert, ist Alexander Rybak. Mit diesem super Ohrwurm.
Ja, also du bist mit der ESC-Geschichte gut vertraut. Das merken wir schon auf jeden Fall.
Du hast auf dem Blog schon, du hast ja nach meiner Frage, was denn so deine liebsten ESC-Lieder sind, hast du die ja eingeteilt in drei Kategorien. Also so Oldies but Goldies, so Mittelalte und Neue. Und halt auch echte Prätiziosen rausgesucht. Also echte Insider, und das hat sehr, sehr viele positive Reactions, weil es halt nicht so war wie sonst, wo halt dann in der Regel häufig die gleichen Songs bemüht werden, wenn ich diese Frage stelle. Mhm. Aber jetzt kommt noch daran anknüpfende, anspruchsvolle Frage, die habe ich nämlich im Interview nicht gestellt, ne? Patty, du kennst ja sicher auch ABBA. Die ESC-Ikonen par excellence. Hast du denn auch Lieder von ABBA, die du gerne hörst und magst?
Ja, also da fallen mir jetzt, glaube ich, die einen, die den meisten auch einfallen würden. Ja. Eins meiner Liebsten ist tatsächlich das Gimme, 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 aber auf Spanisch. Ich glaube, Spanisch hat keine Bedeutung. Dame, 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 Amor, esta noche.
Ja, aber haben wir um den südamerikanischen Markt zu erobern, haben wir ein Album auf Englisch aufgenommen.
Voll geil.
Und nicht auf Englisch, auch auf Spanisch natürlich, Entschuldigung.
Ja, ja. Ja, und es gibt doch auch also verschiedene Lieder oder zumindest eins auch auf Deutsch, ne, Peter?
Es gibt mehrere auf Deutsch, aber nur die frühen. Also in den frühen 70er Jahren war es üblich, ESC-Songs auch auf Deutsch einzusingen. Also sie haben, ich glaube, in der Zeit Ring Ring, Honey Honey und Waterloo auf Deutsch eingesungen, aber vorher schon Another Town, Another Train. Das hieß dann, wer im Wartesaal, das war 1973 schon, das hieß dann, wer im Wartesaal der Liebe steht.
Aha, schön.
Ich singe es nicht, gibt's aber bei YouTube. Aber du hast die Frage, großartig beantwortet, weil du sie so eingeleitet hast mit den Worten, mir fallen jetzt nur Lieder ein, die jeder kennt. Und auf Damme, Damme, Damme hat noch keiner auf die Frage. Mit Damme, Damme, Damme hat noch keiner auf die
Frage. Aber es ist ein Lied, was jeder kennt.
Ja.
Gimme, gimme, gimme. Ja. Aber die coole Version. Aber das stimmt total. Ich bin super Musik-Nerd und ich habe eigentlich einen super komischen Musikgeschmack. Ich stehe auf so crazy Sachen. Deswegen
was bedeutet das?
Ja, genau.
Das wollt ihr nicht wissen, ey. Mein Musikmix ist echt schlimm. Also da passt nichts zum anderen. Ich
weiß auch Betty, nicht, wir sind ESC-Fans, also vor uns muss dir nicht peinlich sein.
Ja, weil ich finde halt, es gibt in jedem Genre gute Lieder. Und die klingen natürlich dann immer sehr anders, aber genau, halt Qualität bleibt halt trotzdem, weil der Song will ja irgendwie eine Message oder eine Mood oder sowas transportieren. Und das kann Techno genauso wie Nocturne oder was auch immer. Also zum Beispiel halt Goa mit Schum, oh mein Gott. Ich war so geflasht, dass sie es überhaupt zum ESC geschafft haben, weil sie so crazy sind, aber ich habe so gefeiert.
Ja, das war auch ein super Song, ja.
Warst du eigentlich in Düsseldorf beim ESC? Schon so lange her, da durftest du wahrscheinlich noch nicht alleine in Konzerte gehen.
Nee, da war ich noch 12 oder 13, aber es war quasi um die Ecke, also man kam gar nicht drum herum, davon die ganze Zeit zu hören und darüber zu reden.
Sag mal, was war das beste Konzert, was du je gesehen hast in deinem jungen Leben?
Okay, zwei. In meinem jungen Leben. Zwei.
Ja, du wirst noch viele gute Konzerte sehen, wollte ich damit sagen.
Ja, Mann.
Nein, da ich deutlich älter bin, darf ich das behaupten.
Cool. Dann müsst ihr aber gleich auch eure sagen. Ich oute mich jetzt nämlich gleich. Also, das erste wäre von Drowsy Maggie. Das ist einfach nur eine lokale Folkband aus Ratingen. Die haben aber so unfassbar geile Stimmung. Ich kann nicht stillstehen bleiben bei denen. Drowsy Maggie, große Empfehlung. Ich bin auch auf dem zweiten Album von denen drauf. Ich habe aber den Namen von dem Lied vergessen. Aber ihr werdet es rausfinden, wenn ihr sie auf Spotify sucht. Das zweite wäre Ariana Grande. Ich bin voll der Fan.
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, okay?
Ja, ich sag doch, mein Musikgeschmack. Egal. Also, aber so eine Show habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, wie hieß das? Sweetener World Tour mit dem Album danach. Ich habe vergessen, wie die Tour hieß. Die war, glaube ich, 2019 oder so. Ich war mit meiner kleinen Schwester da. Unfassbar geil. Die ganze Warterei hat sich absolut gelohnt. Ja, cool. Aber jetzt muss ich auch von euch erfahren. Also.
Peter, fang du mal an.
Aber mir ist die Frage schnell beantwortet, weil ich habe darüber auch schon auf dem Blog geschrieben, im Rahmen unseres weihnachtlichen Adventskalenders.
Lass mich raten. Aber.
Das war 1979 in der Westfalenhalle in Dortmund und also sehr lange her. Und ich feiere meine Eltern heute noch dafür, dass sie uns tatsächlich hingebracht haben, weil wir wären da gar nicht hingekommen sonst. Die haben uns halt durchs halbe Ruhrgebiet gefahren, haben uns hingebracht, sind dann zum Italiener gegangen und haben uns anschließend wieder abgeholt. Und mein Vater hat eben von uns 20 Mark gegeben, was damals ein Vermögen war. Und da konnten wir dann richtig uns in Merchandise austoben, den ich heute noch besitze.
Oh mein Gott!
Und, weil du zwei gesagt hast, das zweite, ich glaube Bruce Springsteen, würde ich sagen. Also 20 Jahre später, aber das war ganz großartig. Ne, in ein Stadionkonzert in Frankfurt.
Ich muss ja sagen, ich hatte immer diese ganz großen Konzerte, für die man das meiste Geld ausgeben musste und die in den größten Hallen waren. Da war ich oft so ein bisschen enttäuscht, weil natürlich war das dann immer super Show und also weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Pink war, die da über die Menge geflogen ist oder irgendwie bei Beyoncé war ich auch einmal, die dann irgendwie da mit Wasserbecken auf der Bühne und so weiter. Einmal parallel zum deutschen Vorentscheid war ich bei Katy Perry. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde immer, die sind dann immer so ein bisschen enttäuschend, weil ich finde, es ist irgendwie mehr Show als Gefühl, so große internationale Stars. Und deswegen, also, ich glaube, mein allerbestes, jetzt kommt's, war mein erstes, weil das, da erinnere ich mich einfach an dieses Gefühl, wie ich zum ersten Mal mit, ich glaube, da war ich 12, so ein Konzert einfach und dann die Lieder, die ich sonst so vom Hören kannte und so, also musste echt fast sind mir die Tränen gekommen, weil ich so begeistert war und es war die Kelly Family.
Jetzt kommen ja auch die Tränen.
Die fand ich ja super und ich war ja dann auch jetzt, als die ihre Comeback-Tour hatten, war ich auch nochmal da, weil ne, es hat so Kindheitserinnerungen geweckt wieder. Und dann war ich aber eine Zeit lang riesen Wir sind Helden-Fan und bei denen war ich aber auf tausenden Konzerten, also da könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen, welches das Beste war, aber das war immer super toll, einfach weil ich die Band so sehr mochte und jedes Mal glücklich war, wenn ich da auf dem Konzert war.
Aber Patty, danke für die Frage. Das weckt in mir jetzt noch Erinnerungen. Ich könnte noch stundenlang über Konzerte reden.
Ja, yeah, I feel you. Also,
ja, ich habe im Studium Nena gesehen. Das fand ich auch ganz großartig. Ich habe Bryan Adams mal im Vorprogramm gesehen von Tina Turner, auch in der ganz kleinen Halle, weil Benny auch auf die kleinen Hallen abgestellt hat. Und das macht natürlich tatsächlich eine Menge aus. Da kommt viel mehr rüber. Aber Patty, wir reden jetzt noch mal richtig Hardcore Eurovision. Na? Und zwar, nachdem du dein Video auf TikTok hochgeladen hattest, trat ja das ein, was du gerade schon beschrieben hast. Na? Du warst dann plötzlich in Lichtgeschwindigkeit in der Bubble ganz weit oben im Favoritenkreis. Na? Also ja, so stark, ich habe es ja vorhin gesagt, dass ich gesagt habe, an Patty kommt der NDR nicht vorbei. Na? Und so war es dann ja auch. Ne? Aber es ist ja gleichzeitig erzeugt das dich auch eine gewisse Erwartungshaltung, einen gewissen Druck. Also wie hast du das empfunden? Wie gehst du damit um?
Oh, total. Also ich bin total der Kandidat, der super aufgeregt ist, wenn sowas passiert. Auch jedes Mal, wenn ich daran denke, werde ich immer noch aufgeregt. Zitterhände und so weiter. Ey, aber ganz ehrlich, at the end of the day geht es halt darum, das Lied gut zu performen und da würde ich halt so oder so mein Bestes geben. Trotz Aufregung, aber Aufregung hat mich noch von nichts abgehalten. Von daher, ja, einfach eine super große Ehre und das wird 200% durchgezogen.
Patty, wirst du denn allein sein oder hast du noch andere Leute dabei?
Du versuchst jetzt gerade ein paar Informationen herauszulocken.
Um mich zu fragen, was darfst du schon über deinen Auftritt verraten? Aber es war gut, oder? Ich hab's
gut. Aber Penny, wir stellen die Fragen nur, um das, was wir ohnehin schon wissen, auch nochmal on air zu bringen.
Was weißt du denn schon? Ich weiß noch nichts.
Ich werde nicht alleine auf der Bühne sein, denn ich bringe natürlich mein Instrument mit. Ah. Genau, und also wenn du dich für die fürs Bühnenkonzept interessierst, das tue ich auch, weil es steht noch nicht zu 100% und wir arbeiten noch dran.
Aber das Schöne ist ja, in diesem Jahr hast du freie Hand, du kannst alle deine Wünsche verwirklichen.
Ja. Voll gut, ja total. Und einfach mit einem hochprofessionellen Team daran arbeiten, wie cool ist das denn schon allein dafür? Ich liebe sowas. Bei so großen Produktionen irgendwie, wo alle Zahlenräder so ineinander fassen und ganz viele Köpfe einfach mittüfteln. Mega cool.
Würden wir davon ausgehen, dass du möglicherweise mit Band auf der Bühne stehen wirst?
Tja, also irgendwas wird auf der Bühne sein, aber ich weiß jetzt gar nicht. Also da müssen wir, glaube ich, noch warten bis zum 3.3. Aber schaltet auf jeden Fall ein!
Ich versuche noch mal was. Patty, hast du denn oder würdest du noch entweder vor der Vorentscheidung oder zur Vorentscheidung oder nach der Vorentscheidung, wenn du dann das Ticket nach Liverpool gewonnen hast, gibt es irgendwelche Pläne, nochmal irgendwas an dem Song zu machen? Also manche machen ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, singen irgendwie noch ein Refrain auf Deutsch oder auf irgendeiner anderen Sprache oder manchmal wird ja auch noch irgendein Teil eingefügt oder gekürzt und was anderes und so, nochmal ein neuer Mix. Also gibt es da irgendwelche Überlegungen oder ist es eigentlich mehr oder weniger, dass du jetzt sagst, der Song ist fertig und der ist auch nicht ohne Grund so, wie er ist und deswegen bleibt er auch so, wie er ist?
Wow, okay. Also, erstmal in dem hypothetischen Fall, in dem ich dann nach Liverpool fahren würde, wo ich auch zu sagen muss, die anderen Musiker, die wir am 3.3. dann auch live erleben dürfen, haben ja auch richtig geile Songs dabei. Deswegen erstmal abwarten damit. Aber ich kann euch versprechen, dass das, was auf der Bühne von mir zu sehen wird, einfach nochmal eine Schippe drauf bekommen. Denn okay, wir machen kein Understatement.
Okay, ich sehe schon, Peter, wir haben alles versucht, aber manchmal kommen halt auch wir an unsere Grenzen.
Also ich finde, wir konnten aber gut zwischen den Zeilen lesen.
Ach so, das kannst du mir dann nachher noch, da bin ich offenbar unsensibler als du, aber dann kannst du mir nachher noch erzählen, was du zwischen den Zeilen gelesen hast. Ich bin sehr gespannt. Und dann muss ich natürlich auch noch gucken, ob das am 3.3. dann auch wirklich stimmt. Da kommt dann der...
Hey Leute, ich erzähle euch eine Sache. Und zwar, okay, es ist kein Geheimnis, aber natürlich wird eine Windmaschine da sein. Und zwar volle Kanne, weil ich gehe sowieso nicht mehr ohne Windmaschine auf die Bühne. Erstens sieht es natürlich super geil aus. Aber zweitens ist es auch total essentiell, weil ich sonst einfach meine Haare in die Kurbel bekommen würde. Und das sieht blöd aus.
Das ist richtig gut, weil ich hatte das ja gehofft, weil genauso wie ich vorhin nochmal unser Interview durchgelesen habe, gucke ich mir auch immer nochmal das Bewerbungsgespräch von Eurovision.de an, bevor wir mit Künstlern hier reden, weil da erfährt man ja auch immer so ein paar Sachen. Und also, wenn eine die Moves für die Windmaschine schon drauf hat, dann auf jeden Fall du. Also an der Stelle musste ich echt lachen. Und deswegen, genau, also perfekt ausgestattet. Super, dass du das machst.
Ja, yes, na klar. Eine originellere Begründung für eine Windmaschine. Und eine Windmaschine ist ja ein sehr beliebtes Eurovision-Prop. Also eine originellere Begründung habe ich aber nie gehört. Deinen Antworten aber auch entnommen, dass du dich auch schon mit den Künstlern, die außer dir am 3. auf der Bühne stehen werden, schon auseinandergesetzt hast. Ist das richtig?
Na klar. Und Alter, dieses Jahr haben wir mal so viel Talent auf der Bühne.
Ja, und noch dazu ist ja das Problem, dass auch alle nett sind. Ne? Wie gesagt, wir haben die ja hier nach und nach im Livestream und auch in den Kommentaren steht dann immer, oh je, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll, weil alle sind so nett und alle sollen gewinnen. Und
das ist halt
wirklich so, ne? Wenn man euch alle kennenlernt, ist es wirklich dann schade, dass am Ende nur einer nach Liverpool fahren kann. Aber ja, so ist natürlich das Spiel. Und wie Peter immer sagt, also egal wer gewinnt, alle sind ja jetzt schon Teil der ESC-Community und bleiben das auch für immer. Wer einmal dabei ist, kommt nicht mehr raus.
Genau. Also da, schön. Da, also das wirst du dann auch selbst merken. Du bist dann plötzlich, du bist irgendwie, was weiß ich, ich spinne jetzt mal rum, in Kroatien am Flughafen und wirst um Selfie gebeten.
Oh. Das ist so. Kann passieren.
Einmal Heldin in der Bubble, immer Heldin in der Bubble.
Geil.
Aber was ich noch zum Thema Windmaschine sagen wollte, ne? Also manche brauchen halt eine Windmaschine und Peter, manche brauchen halt keine Windmaschine und die Haare stehen trotzdem perfekt, ne? Insofern.
Ja, ich normalerweise gehe ich immer noch nach vor diesen Interviews, aber es war heute wieder ein bisschen knapp, obwohl ich heute nicht im Aufzug stecken geblieben
bin. Na Gott sei Dank.
Wo ist dir das passiert?
Gestern.
Das ist ja der Horror von jedem. Wie?
Also der stand nur ein paar Minuten, es war auch nicht schlimm, es waren noch ganz viele Leute im Gebäude, ich hatte keine Angst. Ich hatte nur einen Kaffeebecher in der Hand und habe den auch so deshalb genommen und dann ruckelte er halt zwischendurch. Und das war direkt, deshalb kam ich zu spät zum Interview mit Lonely Spring gestern. Deshalb hatte ich das hier on air erzählt. Ne? Sag mal, kennst du denn schon Künstler, also nicht als Musiker von Videos, sondern kennst du auch persönlich schon Künstler, die du dann am 3. wieder siehst?
Also, dadurch, dass ich ja so einen crazy Musikgeschmack habe, wo irgendwie alle Genres drin sind, bin ich natürlich auch mit einer Hälfte meines Herzens voll in der Metal-Szene drin. Und da kommt man natürlich an Lord of the Lost gar nicht vorbei. Das sind ja mal die Stylisten unter den Metal-Bands, beziehungsweise Rock-Bands. Ich weiß gar nicht, so ein Gemisch, ne? Mhm. Aber persönlich kenne ich sie leider noch nicht, aber ich habe natürlich schon ganz viel von denen mitbekommen. Also ich freue mich auf jeden Fall super, sie kennenzulernen. Grüße gehen raus.
Wir sind sehr gespannt. So, wir sind heute so gesprungen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Probleme hier zu sehen, welche Fragen wir jetzt schon abgearbeitet haben und welche nicht von unserer Liste, weil wir so hoch und runter und wieder zurück. Ach so, aber eine Frage. Patty, wir haben natürlich... wir haben schon im Vorfeld geklärt, dass Drehleier in so einem Livestream natürlich schwierig ist. Und generell haben wir hier natürlich keine Konzerttechnik. Aber du hast vorhin schon so schön ABBA angesungen. Also wenn du Lust hättest, auch nochmal Melodies of Hope ganz kurz anzustimmen, ja, dann freuen wir uns natürlich sehr.
Klar. ich fange mal an meiner Lieblingsstelle an.
Okay.
Don't you worry now. May the wind have your back and the sun might be warm in your day. I sing my melodies of hope. Flowers grow in the barren ground. I see them all around. Only the wind will know. Hear the whisper so far away. Dreams of a brighter day. Shine bright now, let us shine brighter. Shine bright now, love only guides us. My melodies of hope fill the sky of the darkest night. See how they shine alive.
Vielen Dank dafür. Super. Und gleich noch daran anknüpfend, auch noch zu deinem Song. Kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wer daran noch beteiligt ist, beziehungsweise wie dann so der konkrete Prozess war? Wir haben ja vorhin schon über den Text gesprochen und die Entstehung, aber wie sozusagen der Song dann so fertig geworden ist, wie wir ihn heute kennen.
Na klar, also die Grundidee kam mir in Schottland, in Edinburgh, unter der Dusche. Denn wo gibt es ungünstigere Momente, eine Idee zu haben? Ja.
Ich kenne das aber, habe ich auch oft.
Ja, natürlich. Ein magischer Ort, die Dusche. Naja, da musste ich dann natürlich erstmal 100-mal die Idee wiederholen, damit ich sie nicht vergesse und dann in mein Handy singen kann. Und mit der Idee bin ich dann zu meinem Produzenten Hannes Braun gegangen und der hat sofort daran akribisch weitergetüftelt und wir haben dann das Lied innerhalb von einem Tag aufgenommen. Magisch.
Wow.
Ja, das ging ruckzuck.
Krass. Ist es so generell der Prozess, wie du auch Musik schreibst oder ist es ganz unterschiedlich? Wie läuft das so bei dir?
Ja, voll, auf jeden Fall unterschiedlich. Bei Melodies of Hope war es jetzt eher so, dass ich stelle mir das immer so vor, als wären das so Bubbles, so Blasen von Ideen. Und wenn ich spazieren gehe, dann gehe ich manchmal durch so eine Bubble durch und auf einmal habe ich die Idee dann. Also als würde einem sowas zugeflogen kommen. Genau. Und bei mir ist es auch so, dass ich zum Beispiel eine Melodie bekomme, die Melodie aber schon irgendwie verbunden ist mit so Vokalen und so Lauten, wie so Babysprache eigentlich.
Ah, okay.
Genau, dass verschiedene Töne einfach schon irgendwie einen Wortlaut haben und ich muss dann nur noch ein Puzzle spielen, welche Worte ich wohin tue. Ja.
Aber wir hatten hier vor ein paar Tagen auch René, also René Miller zu Gast und der hat ja seine Karriere auch stark damit begonnen, für andere zu schreiben. Na, und dann für sich einen Song, von dem er sagt, er ist so persönlich, dass er ihn jetzt selbst singen will. Wäre das bei dir umgekehrt? Also kannst du dir vorstellen, auch für andere Künstler zu schreiben? Und wer wäre das dann, wenn du dir einen aussuchen dürftest, von dem du mal einen Song schreiben darfst?
Wow. Sollst. Geil. Also ob ich für andere schreiben würde. Oh ja, total.
Für wen du gerne was schreiben würdest. Also erstmal grundsätzlich, ob du es machen möchtest und dann für wen.
Wow. Okay, lass euch mal überlegen. Also ich finde es ja immer geil, Herausforderungen anzunehmen. Deswegen würde ich mich super gerne mal in irgendwie Techno oder vielleicht auch so Dark Black Metal oder so auszuprobieren und dann einfach mal zu gucken, wie ich mit meinen Vibes in das Genre reinkomme. Ja, vielleicht, ich glaube, ich würde super gerne mal für die Band Karach Angren was machen. Das ist so eine Horror Black Metal Band aus den Niederlanden, die ich total liebe, weil die total künstlerisch sind.
Und wie heißen die?
Karach Angren.
Okay.
Ich bin auch total in den Sänger verliebt, also super Band auf jeden Fall. Boah, wenn ich mal für die irgendwas schreiben könnte, das wäre richtig geil, aber also ich möchte mich da auch nicht irgendwie so reinzwängen, wo ich gar nicht sein muss, weil sie machen ihre Sache schon super, wie sie es tun. Das wäre einfach nur witzig. So. Ja.
Aber also, falls sie zugucken oder hören und denken, das wäre doch mal was, dann dürfen sie sich bei dir melden, ja?
Ja, dann müsste ich das Ganze jetzt vielleicht nochmal auf Niederländisch sagen, aber ja.
Also, wir müssten erstmal rauskriegen, wer das ist, weil ich habe jetzt mal lautmalerisch bei Google Karak André eingegeben und der erste Fund André ist der Hauptverband für Traberzucht. Geil.
ja, warte, ich, also Karak mit C, Karak und dann Angren.
Finden wir bestimmt. Wir stellen den Kontakt. Peter stellt den Kontakt.
Ich oute mich mal wieder mit meiner komischen Musik, aber ich habe euch gewarnt und ihr wolltet es. Also.
Nein, also soll mal einer sagen, bei ESC Kompakt wird man nicht was lernen.
Ja, Kulturschock.
Und mir ist noch eine Frage eingefallen, weil du das gerade mit Niederländisch gesagt hast. Welche Sprachen sprichst du denn eigentlich? Ich habe in dem Video was von Isländisch gehört.
Ja, genau. Also,
wie kommt, ja.
Ich weiß, ich bin einfach irgendwie an allem interessiert und will dann immer überall reinschnüffeln und alles lernen. Und so kam es, dass ich auch zum Beispiel so während der Pandemie ein bisschen Niederländisch gelernt habe. Aber ich bin ganz schlecht, also fragt mich jetzt nicht, dass ich irgendwas sagen soll. Und jetzt bin ich zu Isländisch geswitcht, weil ich halt in Island ein paar Freunde habe und Isländisch einfach super interessant ist, auch einfach aus einer, ja, weiß ich nicht, linguistischen Perspektive, weil Isländisch halt eine ganz, ganz alte Sprache ist, die so gut wie unverändert ist bis zum heutigen Tage, weil einfach gar nicht so viele Leute sie jemals gesprochen haben und sie sich deswegen gar nicht so weit entwickelt hat, was aber halt super interessant ist, wenn man sich dafür interessiert, wie so germanische Sprachen irgendwie aufeinandertreffen und so weiter. Ja, und Isländisch ist natürlich super cool auch, weil sie so mega crazy Aussprachen haben. Zum Beispiel, sie machen das Doppel-L, sprechen sie nicht als L aus, sondern als K. Also als wäre das irgendwie so ein DL oder so ein TL. Also sie machen so ganz verrückte Sachen und ich weiß nicht, ich finde sowas einfach immer richtig geil.
Also wir haben so viel gelernt heute. und wir bewegen uns ja auch langsam auf unsere auf unser Stundenlimit zu, sozusagen. ihr habt jetzt alle nochmal die Möglichkeit, wenn was offen geblieben ist, das nochmal vielleicht in die Kommentare zu schreiben. Oder Peter, falls du noch eine Idee hast, auch das zu sagen. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, was sind denn eigentlich deine Pläne für die nächste Zeit? Jetzt auch vielleicht mal ganz unabhängig vom ESC. Wo siehst du dich so in den nächsten Jahren? Was willst du machen? Was sind vielleicht noch Ziele, die du erreichen willst? Wie geht's weiter mit dir?
Wow, okay. Also zuerst einmal steht die Welt hier jetzt wieder offen und ich möchte nach der Deutschland-Tour, die ich jetzt letztes Jahr hatte, zusammen mit D'Artagnan, Grüße, möchte ich jetzt auch unbedingt wieder in andere europäische Länder oder natürlich super gerne auch weiter international unterwegs sein. Ups, mit meiner Liveband.
Die Stunde ist um.
Ja, genau. Ja, ich habe gleich noch ein Interview. Ich muss nicht.
Ach so, okay.
Ja, genau, busy heute. Aber ich habe auch noch ganz viele andere Projekte, an denen ich auch super gerne weiterarbeite. Gerade natürlich sind die alle so ein bisschen pausiert von meiner Seite, aber damit geht es sofort weiter, sobald sich wieder ein Zeitfenster eröffnet. Aber ich will gar nicht so viel spoilern, aber ihr könnt darüber natürlich alle Informationen über mein Social Media bekommen. Patty Gurgi auf Instagram, Facebook, überall.
Das machen die richtigen ESC-Fans hoffentlich sowieso. Und eine Frage kam mir tatsächlich noch. Hast du in diesem Jahr zufällig schon verfolgt, welche internationalen ESC-Songs bislang ausgewählt wurden? Bist du da so drauf? Oh, das sieht aus als ja.
Ja, Mann. Und ich hatte auch schon einen Favoriten, der es nicht geschafft hat. Deswegen bin ich gerade auch etwas pissed. Und zwar, liebe Belgier, hallo, Shirin war doch mal mich richtig geil. so eine
total
Pop-Nummer, die einfach super Stimmung macht. Aber gut, der jetzt gewonnen hat, ist auch super. Also, na gut, ich will mal nicht so sein.
Okay, also wenn du sogar Vorentscheidungslieder kennst, die es nicht zum ESC geschafft haben, dann bist du ja wirklich sehr nah dran.
Ah, ich weiß jetzt nicht alle und auch nicht aus allen Jahren und so, aber naja, du merkst, ich, Ich bin halt im Privat noch einfach ein kleiner Musiknerd und ich höre mir irgendwie alles gerne an und schnuppern alles rein. Und naja, genau.
Schön.
Da kommt der Ilse gerade richtig.
Ja. Peter, hast du noch letzte Worte?
Ja, also ich möchte nochmal Grüße loswerden, auch traditionell. Du grüßt mir bitte herzlich Michael und Jeanette, mit denen ich auch im Vorfeld gesprochen habe.
Guck bestimmt gerade zu.
Ja, genau, deshalb.
Die Grüße. Die
sicher auch, also mutmaße ich mal, in Köln unterstützen werden. wenn ich richtig liege, dann auch sogar auf der Bühne. Aber wie gesagt, das haben wir bewusst offen gelassen heute. Und dann habe ich hier gerade gelesen, gehst du jetzt gleich zu William live? Den kannst du bitte nämlich auch herzlich von mir grüßen.
Mensch, die Infos, die du immer hast, ne, wo du die immer herkriegst, meine Güte.
Du, Patty, das sind alles unsere Leserinnen und Leser. Die sind super nah dran. Wir müssen nichts anderes machen als Kommentare lesen. Schon haben wir den heißesten Content am Start.
Ja.
Okay. Wow, geil.
Also, cool. Also grüß bitte herzlich William, wenn er das Interview selbst macht, was ich jetzt nicht weiß.
Okay. Cool.
Oder wer auch immer das macht.
Ja, genau. Wer auch immer es macht, wir kennen sie ja alle. Benny hat ja manche Jahre, wo er dann ganz alleine war, Tage vor Ort, hat er sich ja immer bei den Bibis am Tisch einen Platz gesucht und war dann immer heim in der Familie.
Genau.
In der ESC-Familie, weil das wirst du auch noch lernen. Einmal ESC-Teilnehmer, für immer Bestandteil einer großen Bubble Family.
Geil, und ich lieb's.
Besser kann das Interview doch gar nicht beendet werden. Patty, ganz lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Es hat viel Spaß gemacht. Wir drücken dir natürlich total die Daumen für den 3.3. Freuen uns, dich dann auch in Köln zu sehen. Und jetzt noch einen schönen Abend, schönes Interview und bis ganz bald hoffentlich wieder.
Ich danke auch euch. Tschüss.
Bis dahin. Ciao.